Herr Professor Gerhard, ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen und sehr anregenden Vortrag. Sie haben einen sehr großen Bogen gespannt von den individuellen Freiheitserfahrungen beim Ablegen der kratzenden Wollsocken im Winter oder dann im Frühjahr, über die konstitutive Rolle der sozialen Dimension der Freiheit bis hin zu der großen Bedeutung der Naturgeschichte der Freiheit, die mich als Physiker ganz besonders auch interessiert und angesprochen hat. Insbesondere Ihre Betonung, dass die Kausalität der Natur weder also Grundvoraussetzung ist für die menschliche Freiheit, sich menschliche Freiheit aber eben nicht physikalistisch reduzieren lässt auf diese Kausalität. Und ich denke, der Vortrag bietet eine ganze Reihe von Anregungen und so denke ich, dass jetzt sicher auch einige Fragen kommen werden und dafür ist das Forum dann auch eröffnet.
Aber Sie haben etwas wirklich vollkommen verharmlost. Das ging nicht um Wollsocken. Das ging um diese ganz langen Wollstrümpfe, die man wirklich bis oben hinziehen musste. Und das Leibchen, das ich erwähnt habe, das trug man dann hier. Und das war also dann tatsächlich wie ein Lieder gearbeitet. Und das war also aus vielerlei Gründen wirklich eine Freiheitsberaubung erster Ordnung.
Ja, gibt es Fragen?
Ja, Herr Gerhard, herzlichen Dank. Es war so rund, wie man es sich wünscht bei einem Vortrag, insofern als die am Anfang angesprochene Natur am Ende entfaltet wurde, man zumindest einen Eindruck davon bekam, wie sie Freiheit in der Natur als Freiheit ermöglicht sehen wollen. Mir ist eines dabei nicht ganz klar, und danach muss ich fragen, nämlich wieso sie in dem Zusammenhang den sozialen Charakter von Freiheit so sehr betont haben. Und zwar deswegen nicht ganz klar, weil sehr viele Beispiele, die im ersten Teil kamen und die dann unter dem Gesichtspunkt Bewusstsein, Reflexion, reflexiver Mechanismus am Schluss noch einmal kamen, weil all diese Beispiele eigentlich es mühelos erlauben, natürliche Vorgänge, die lebendige Vorgänge sind, nicht nur metaphorisch, sondern im eigentlichen Sinne durch Freiheit zu. Also die Pflanze, die sich von sich aus zum Licht dreht und das nicht kann, wenn man sie daran hindert und so weiter. Also Frage ist nicht von daher Freiheit noch natürlicher, sodass man die Sozialität dann eigentlich als eine mögliche Ausprägung dieses Natürlichen.
Ja, vielen Dank. Das kann man versuchen, sollte natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit auch unser Ziel sein, die verschiedenen Wahrnehmungs- und Handlungsbereiche so nah wie möglich aneinander zu rücken. Und ich habe ja gesagt, die Naturgeschichte hört nicht auf, wenn die Kulturgeschichte anfängt und weitergeht. Und das kann man natürlich und muss man auch für den gesellschaftlichen Prozess sagen. Das hören viele Soziologen nicht gern, umso stärker muss man das betonen. Aber ich glaube schon, dass man die kategoriale Eigenständigkeit sozialer Vorgänge im Unterschied zu dem, was das, sagen wir jetzt vereinfachend, bloße Leben vollzieht, doch insbesondere im Hinblick auf menschliche Vergemeinschaftungen betonen muss. Und ich habe an einer Stelle die Institution erwähnt und das scheint mir doch eine eigentümliche Form der Beziehung von Menschen aufeinander unter Bezug auf Sachverhalte zu sein. Und deswegen, da mir darin eigentlich das wesentliche Moment auch der Leistungen des Bewusstseins zu liegen scheint, dass da ein Individuum ist, das sich auf einen Sachverhalt wie auf etwas außer ihm Bestehendes beziehen kann und unter diesem Bezug das, was dieses Individuum auf diese Weise glaubt, erkennen zu können, dann einem anderen mitteilt. Also diese Dreiecksbeziehung, die ich früher intensiver beschrieben habe, die erscheint mir in ihrer Konstitution, und das kann ich jetzt unter den Erkenntnissen der Öffentlichkeit deutlicher sagen, doch ein soziales Konstrukt zu sein. Und dabei versteht sich das Individuum, das in dieser Weise in der Lage ist, sich unter Verwendung von Sachverhalten nach Art eines Mittels auf seinesgleichen zu beziehen, als etwas zu verstehen, das selbst nach den Bedingungen einer Institution begriffen wird. Also diese Parallele von Institution und Person scheint mir wesentlich für menschliche Sozialbeziehungen zu sein. Und es kommt etwas hinzu, was wir in anderen von uns als natürlich begriffenen Gemeinschaften in dieser Form nicht haben, und das würde ich, da denke ich insbesondere auf Herrn Müller, den ich hier vor mir sehe, an die Technik, die da ein ganz wesentliches Moment ist. Und diese Verselbstständigung einer schon bearbeiteten und verwendeten Natur gehört mit in diesen Bereich sozialer Beziehungen des Menschen, und auf diese Weise kommt, denke ich, etwas kategorial Differenziertes heraus. Und es ist meines Erachtens ein Erkenntnisgewinn, wenn wir diese Differenz der Gesellschaft zu anderen Formen organisierter Naturprozesse am Menschen selbst hervorheben. Deswegen läge mir daran, dass man dabei bleibt.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Also mir hat die Parallele sehr angeleuchtet, oder die Nähe sehr angeleuchtet, die Sie herausgearbeitet haben zwischen der lebendigen Selbstorganisation und der Freiheit im menschlichen Sinn oder der Autonomie. Aber ich wollte nochmal nachfragen danach, wie Sie dann den letzten Schritt gehen wollen in dem Versuch, die Spezifität der menschlichen Autonomie herauszuarbeiten. Weil es sozusagen für mich jetzt sehr so klang, als sei es im Grunde nur eine Komplexitätssteigerung der Selbstreferenz auf gewisse Weise. Und ich habe mich gefragt, was Sie davon halten. Ich meine, wenn man dieses Bild verwendet, die Freiheit liegt dann unter dem eigenen Gesetz zu stehen, ist es nicht doch so, dass man für die menschliche Freiheit reklamieren würde, dass man nicht unter dem eigenen Gesetz schlicht steht, sondern dass man es als das eigene Gesetz weiß und insofern unter dem steht, wie man es als das eigene Gesetz weiß. Also sozusagen die menschliche Autonomie an Selbstbewusstsein bindet, sodass der Modus, in dem man unter dem eigenen Gesetz steht, ein anderer ist. Und da wollte ich einfach nochmal nachfragen, ob Sie da eine Art Schritt oder einen Bruch noch sehen oder ob das eigentlich nur eine Steigerungsphänomen ist in Ihrer Beschreibung. Und eine zweite Frage, die ein bisschen damit zusammenhängt. Mir scheint, dass bei menschlicher Freiheit die Intuition naheliegt, dass wir auch eine Freiheit gegenüber dem eigenen Wollen und gegenüber dem eigenen Gesetz brauchen. Also einerseits drückt sich unsere Freiheit dann aus, wenn wir unser eigenes Wollen durchsetzen, aber zugleich brauchen wir den Abstand vom eigenen Wollen, um uns wirklich frei zu fühlen. Und das könnte was mit dem wissenden Selbstbezug zu tun haben.
Also der zweite Punkt ist irgendwie der leichtere, weil ich den jedenfalls dadurch beantwortet habe, dass ich die Freiheit in dieser Stufung Handlung, Wille, Wunsch bis hin zum Denken geführt habe. Und ich glaube, dass diese Probleme der Bezugnahme, die wir eben aus den endlosen Diskussionen über Harry Frankfurts Ansatz kennen, einfach dadurch lösen, dass wir eben sagen, letztlich muss natürlich das Denken selbst in dieser Distanz als dasjenige angesehen werden, wo uns sozusagen die Freiheit in umfänglichster Weise wird. So oder so zu gehen. Und das hängt dann jeweils von den Vorgaben ab. Also ich gebe Ihnen da völlig recht, dass wir das in dieser Weise brauchen. Wir beziehen uns selbst wieder in unserer Freiheit auf das Wollen selbst. Aber das ist kein anderes Wollen, sondern das ist sozusagen nur eine andere Struktur, in der wir das Problem, das wir mit der Freiheit insgesamt haben, dann eben mit anderen Mitteln, in diesem Fall nur zunächst mal mit distanzierten intellektuellen Mitteln zu erfassen suchen und eben das Glück dann haben, nicht unmittelbar in bestimmten engeren Handlungszusammenhängen zu stehen. Das erste, das ich jetzt als zweites mir vornehmen wollte, ist ein bisschen schwieriger, weil es natürlich ohne diese Komplexitätsreduktion unter den Bedingungen der unendlichen Steigerung von Komplexität im Hinblick auf die verschiedenen beteiligten Faktoren nicht beiseite bekommen. Ich glaube, dass das ein ganz essentielles Moment ist. Also nicht nur die Vielfalt der Beteiligungen der jeweils zu beachtenden Faktoren ist groß, sondern allein durch den kleinen Umstand, dass wir Erinnerung haben. Und dass wir nicht nur Erinnerung haben, sondern eben doch auch Voraussicht. Kommt so vieles auf unseren Schirm, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir wirklich außerordentlich Schwierigkeiten haben, das überhaupt auf einen Grund und auf eine Entscheidung zu bringen. Aber das ist eben diese Art von Eindeutigkeit, die wir akzeptieren, wenn wir uns auf dieses Paradigma der Entscheidung einlassen. Und insofern würde ich an diesem Punkt festhalten. Aber es ist in der Tat eine nicht zu leugnende Erfahrung von Unabhängigkeit und Souveränität, die eben dadurch zum Ausdruck kommt, dass wir sagen, ich entscheide, ich nehme wahr, ich entscheide und gebe mir dadurch sogar noch das Gesetz. Das ist, denke ich, jedenfalls, das habe ich jetzt in meiner Beschreibung nicht mit dabei gehabt, das müsste man betonen. Wir könnten es lösen, indem wir sagen, alles, was in dieser Weise nach einer ganz bestimmten Form eine Entscheidung trifft, hat immer schon eine gewisse exemplarische Gestalt. Also das Problem, das mir begegnet, begegnet mir immer unter bestimmten Wenn-Dann-Beziehungen. Wenn dies und jenes der Fall ist, dann muss ich dies und jenes berücksichtigen. Und wenn ich das in einer ganz bestimmten typischen Form aufgenommen habe, dann entscheide ich es nach. Ja, und jetzt brauche ich nur den einen Begriff zu nennen, dann sehen Sie, wie ich mir die Lösung vorstelle. Dann entscheide ich es nach dieser Maxime. Das heißt also, nach dieser aus meiner Sicht optimalen Regel. Und dann habe ich eben diese Regulierung nicht nur für diesen einen Fall, sondern für den als typisch begriffenen einen Fall. Und habe dann das Moment der Autonomie und der Souveränität des souveränen Individuums in dieser Entscheidung mit drin. Also so könnte ich mir die Lösung vorstellen und insofern komme ich Ihnen auch in diesem Punkt gerne entgegen.
Zwei weitere Meldungen, zunächst Philipp Merz und dann Frau Professor Wien.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe gerade nochmal in die Richtung des zweiten Teils der Vorgängerfrage gezielt. Also auf das systematische Verhältnis von intersubjektiver Freiheit und Freiheit im Sinne der Selbstbestimmungsfähigkeit aus eigenen Gründen. Wenn ich es richtig bei Ihnen verstanden habe, dann...
Also das war sein erstes und dann mein zweites.
Genau, also Ihr zweites.
Ja, nur damit ich es...
Also wenn ich es richtig bei Ihnen verstanden habe, dann neigen Sie dazu zu sagen, dass das zwei Seiten derselben Medaille sind. Also dass ich dann frei bin, wenn ich nicht dem Verfügungswillen anderer unterliege. Und mich würde interessieren, was Sie sozusagen einem fiktiven Gegenredner antworten würden, der sagen würde, dass der logisch, aber vielleicht auch der lebensweltlich primäre Sinn von Freiheit in dem Selbstverhältnis besteht. Also dass wir eben nicht nur im Widerstreit mit dem Willen anderer liegen, sondern auch im Widerstreit mit unseren eigenen Neigungen, Verhaltensmustern, habitualisierten Tendenzen und uns im Widerstreit mit denen befinden und uns dazu verhalten müssen und auch in einem Rechtfertigungsbedürfnis vor diesen eigenen Neigungen und habitualisierten Mustern stehen und daran irgendwie die ermöglichende Methode vielleicht erst für die höherstufige Form von intersubjektiver oder institutionalisierter Freiheit liegt. Oder wäre das überhaupt eine Gegenrede zu Ihren Überlegungen oder geht das damit zusammen?
Also das ist insofern eine Gegenrede, als ich das nicht differenziert habe. Mhm. Und das hängt schon mit der Frage von Herrn Fiegerl zusammen, inwiefern man hier dem Sozialen einen besonderen Status zuerkennen muss. Das würde ich eben auch an diesem Punkt exemplifizieren. Wir haben ein Selbstverhältnis nach Art einer sozialen Beziehung. Es ist nicht nur der andere, der mir gegenübersteht, sondern ich kann mir da schon denken, was der andere da sagt. Und habe das sozusagen auch noch in verschiedenen Varianten in mir, wenn es gut geht, einfach nur logisch durchprobiert. Aber in den meisten Fällen geht es mir ja im Kopf herum und ich werde es nicht los. Und ich leide darunter. Und insofern habe ich den Widerstreit der Gesellschaft, von dem ich jetzt im Wesentlichen gesprochen habe, im Hinblick auf die Willen anderer, ja auch in mir. Und damit muss ich klarkommen. Und das heißt, also ich glaube, nach dem Modell, in dem ich also das Wollen so stark betone, im Gegensatz der Wollenden, ist gerade auch in der Lage, den Konflikt in mir, den Widerstreit in mir, jedenfalls zu erörtern. Ob ich das insgesamt lösen kann, weiß ich nicht, aber ich hätte den Anspruch. Und ich habe das im Blick, gerade eben deshalb liegt mir so sehr an der Parallele zwischen Person und Institution. Denn Institutionen kommen nur aus lauter Querköpfen zusammen. Also da sind eben, die wollen zwar irgendwas Gemeinsames, aber wenn sie dann zusammen sind, dann wollen sie also doch was anderes und gründen dann trotzdem einen Verein oder gar einen Staat. Und dieser Widerspruch in der Institution ist ganz konstitutiv dafür, dass ich mich überhaupt als Person begreifen kann. Wir geben das nicht gerne zu. Wir haben die Neigung, eben doch gewisse herrschende Tendenzen oder einen gewissen personalen Dogmatismus zu zeigen und immer deutlich zu machen, dass wir von Vornherein-ismus langgehen. Ist ja nicht so. Und insofern ist gerade das entschiedene Wollen etwas, zu dem eben auch die Selbstüberwindung gehört. Und da muss ich eben den Konflikt in mir selber austragen.
Ja, vielen Dank, Gerhard, für den Vortrag. Ich habe eine Nachfrage, und zwar zu dem systematischen Ansatz in Ihren Überlegungen zur Freiheit, von dem, was ich mal im Anschluss an den späten Kant begreifen würde, als das radikal Böse, als Formen der Selbstverfehlung der Freiheit, Stichwort Schelling, Verfehlung der Freiheit, auch bei Kierkegaard die Redeweise von Sünde. Also wer von Freiheit in diesem geschichtsphilosophischen Kontext spricht, spricht über das Gute und man spricht noch sehr viel mehr über das Böse, also über moralisch qualifizierte Formen, wie Freiheit sich äußert. Und es gibt gerade im Anschluss an den späten Kant, so könnte man ja auch mal provokativ fragen, Formen von Steigerung der Freiheit. Es gibt Formen des Organismus, der sich auch steigern kann, etwa auch beim Kant, im Sinne der Krankheit. Es gibt Formen der Maximierung, die werden aber nicht begriffen oder könnte man nicht begreifen als Ausdruck der Freiheit, sondern als Formen, die Freiheit im Modus ihrer Selbstverfehlung überhaupt zur Wirklichkeit gelangt. Das ist ein großer Schwamm, der bis ins 20. Jahrhundert geht, wie man über Freiheit nachgedacht hat. Stichwort Adorno, gerade im Blick auch auf Kant, der gerade diese Linie als die Vorgeschichte seiner eigenen Philosophie immer reflektiert hat. Also der Negativismus letztendlich. Deshalb ist meine Frage auch nochmal eine im Blick auf die kategoriale Verschiedenheit, wenn ich über Freiheit rede, in einem sozialen Kontext, in einem geschichtlichen Kontext, und vor allem auch in dem Kontext, der mir als erstes aller Deutlichkeit klar geworden ist, hat beim späten Kant, wenn er vom radikal Bösen redet. Also das Böse ist nicht eine Handlung, sondern eine gesamte Konstellation. Ein Organismus, wenn der sich steigert, ist es die Grundbedingung dessen, was im 18. Jahrhundert Krankheit ist. Danach hat man es in den Geburtsstunden erstmal definiert. Also ich frage nach dieser Traditionslinie, wo ist der Ansatz bei Ihnen, wo die reinkommt?
Ja, also die schweren Fragen. Die kommen irgendwann. Ich habe gerade in dieser Pro- und Contra-Debatte in diesem Heft des Philosophieinstituts in Hannover die, ich weiß gar nicht, Pro- oder Contra-Position vertreten, die deutlich macht, dass es günstig wäre, dass es von Vorteil wäre, wenn wir auf das Böse verzichten würden. Und verstehe aber zumindest gut die kantische Position. Und vielleicht kann ich mich darauf beschränken. Und das sagt dann vielleicht doch auch etwas über die Folgen. Ich bin der Ansicht, dass die vier Stücke der Religionsschrift in Konsequenz der Überlegungen zum mutmaßlichen Anfang stehen, also dem Versuch unter dem Gesichtspunkt der Vernunftphilosophie Religion zu verstehen. Und das scheint mir ein überaus ernsthafter Versuch des alten, späten Kant zu sein, die Geschichte insbesondere des Juden und des Christentums als eine Emanzipationsgeschichte der Vernunft zu verstehen. Und dazu gehört diese Erzählung vom Bösen selbst noch als eine Voraussetzung der Vernunftphilosophie zu begreifen. Und da ist dann sein Ansatz mit dem radikal Bösen der, deutlich zu machen, dass wir von unserer Freiheit gar nicht wissen könnten, auch gar keinen Gebrauch machen könnten, wenn wir in ihr nicht ursprünglich, wurzelhaft, sagen unsere Studenten sogar inzwischen in Berlin, hat mich sehr gewundert, also ursprünglich und radikal davon ein Bewusstsein haben müssen, dass wir das, was wir als das Zutunende auch tatsächlich von der Vernunft her klar wissen, beiseite schieben und dagegen handeln können. Dass wir also insofern von der Freiheit, die wir haben, abweichen können. Und das gehört tatsächlich zum ursprünglichen Bewusstsein der Freiheit hinzu, sie auch als solche in unserer Freiheit verfehlen zu können. Das, denke ich, ist eine ganz großartige Einsicht in das radikal Böse. Als Gerold Prauss noch in Münster war, da hat er ja in seiner Schrift über die Freiheit gemeint, dass Kant da in einen starken Widerspruch gerät und eigentlich seiner eigenen Freiheitstheorie widerspricht. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, sondern ich glaube, dass Kant hier ein ganz tiefes Verständnis von dem Ursprungsproblem der Freiheit hat, weil wir eben wissen müssen, dass wir in dieser Freiheit auch ihr zuwiderhandeln und das unter allen Bedingungen. Und insofern ist jeder böse. Und ich halte das auch für heilsam, gerade gegenüber der üblichen Selbstgerechtigkeit im moralischen Zusammenhang, sich das hinreichend vor Augen zu führen. Ja, also so würde ich sagen, auf dieses Böse verzichte ich auch nicht. Das habe ich auch nicht in dieser Pro- oder Kontraposition deutlich gemacht. Nur eben gerade, weil ich das ernst nehme, würde ich ganz gern in den durchschnittlichen moralischen Positionen es wirklich für jene Ungeheuerlichkeiten aufsparen und nicht sozusagen schon unter allen Bedingungen mit dem Attribut des Bösen operieren. Und auf dieser Linie, meine ich, könnten wir dann auch die Geschichte nach Kant interpretieren. Also ich würde das sowohl mit Blick auf Schelling sagen, wie auch mit Blick auf die Perspektive Adorno, dass da eben ein Bewusstsein von diesem Abgrund in uns selber ist, der gerade eben dadurch, dass wir uns die Freiheit herausnehmen, von uns in keiner Weise abgedeckt werden kann.
Nochmal vielen Dank für den Vortrag.
Ich möchte einen Punkt gerne von Ihnen noch erläutert haben. Sie sagten, dass Handlungsfreiheit der Willensfreiheit entspricht und sich die Freiheit eigentlich als den sozialen Handeln sozusagen auftut und dartut und erweist. Dabei sagten Sie, dass es quasi eine Kette gibt vom Denken über den Wunsch, über das Wollen hin zum Handeln. Und wenn man das Denken an sich als eine Form der menschlichen Intentionalität ansieht, dann ist es ja eigentlich interessant, dass vor dem Denken eigentlich die Wahl eines Denkobjekts steht. Also es kommt ein Denkobjekt, ein Gedanke, eine Vorstellung, die dann vielleicht durch assoziatives Weiterdenken andere Vorstellungen hervorruft. Und hier sind wir bei einer Kausalkette, die eigentlich, weil es gleich wahrscheinliche Möglichkeiten gibt, im Prinzip nicht von vornherein gesehen werden kann. Als Beispiel, als Illustration angenommen, es fällt einem das D ein Dreieck ein, dann könnte man anfangen.
Was fällt einem ein?
Als ein Dreieck zum Beispiel. Als
Dreieck.
Dann könnte man anfangen zu spekulieren, ja, Winkelsumme, Mathematik, Geschichte der Mathematik, dann geht man vielleicht irgendwann in die Bibliothek, holt sich ein Buch über Mathematik. Man könnte aber auch sagen, Dreieck, in Pyramiden, Ägypten, schönes Land, macht eine Reise dorthin. Das bedeutet, man hat verschiedene Möglichkeiten, die durch diesen Gedanken, der gesetzt wurde, sozusagen in Kraft gesetzt werden, später in einer Handlung, die sich dann auch nicht im sozialen Bereich so zeigen muss, sondern vielleicht auch einfach im Bereich der Naturkausalität, wie sich das Wesen der Natur oder den raumzeitlichen Gegebenheiten gegenüber verhält. Wie würden Sie das sozusagen erklären, dass also das Denken eine Handlung später hervorruft und dieses Denken im Prinzip ähnlich wie bei den Quanten oder im physikalischen Bereich eigentlich nicht genau bestimmt werden kann, wie der Verlauf des Denkens weitergeht?
Also ich würde nur sagen, es gibt Assoziationen, es gibt Übergänge und es gibt außerordentlich vieles, das nicht in unserer Gewalt steht. Und dazu gehören auch dieser freie Fluss von Assoziationen, von Einfällen, von Denken. Und das gibt es nicht nur im Denken, sondern wenn wir diese Dinge aufnehmen, von denen ich gesprochen habe, natürlich infolge des Denkens auch im Wünschen und das Wollen zieht sehr vieles nach sich. Und wenn wir erst einmal in den Handlungen sind und in verschiedenen Handlungsketten, dann kommen wir nicht an ein Ende. Es hängt alles zusammen. Also das haben Sie sehr schön veranschaulicht. Aber Sie sollten nicht unterstellen, dass ich jetzt beim Denken des Dreiecks und der Selbstbeobachtung, was mir dazu dann alles einfällt, ich schon den Anspruch hätte, dass ich dies, was mir dann einfällt, schon in diesem strengen Sinn einer distanzierten Beziehung zu einem Sachverhalt gedacht hätte. Das läuft mir so einfach durch die Rübe. Und es ist wie im Traum. Also ich sage das bewusst jetzt so locker, weil das sind Dinge, die im Leben passieren. Wir müssen natürlich, da haben Sie, wenn ich fasse mal Ihre Frage so, ich müsste genauer sagen, was ich unter Denken verstehe. Wenn ich Ihrem Einwand begegnen will. Und da muss ich dann in der Tat die von mir vorhin nur beiläufig erwähnte trianguläre Struktur des Bezugs auf Sachverhalte und der Kommunikation, also der Mitteilung des Sachverhalts an andere, schon in einer ausdrücklichen Weise aufnehmen und sagen, jetzt wird mal über ein Problem nachgedacht. Und ich versuche, es in ernsthafter Weise festzuhalten. Sonst, denke ich, sind wir im Bereich von Psychologie. Das ist wichtig, uns klarzumachen, wie das in uns abläuft. Aber es erfüllt nicht dieses Moment des distanzierten Bezugs auf etwas, das ich versuche in seiner Eigenart zu fassen, so dass es, und hier gebrauche ich ein Wörtchen des späten Kant, das mir am liebsten ist, um kommunikabel zu sein. Und ich glaube schon, dass man auf diese Art und Weise sicherlich einen etwas strengeren Begriff des Denkens hat, aber der ist meines Erachtens in diesem Punkt nicht verfänglich, weil es ja darum geht zu fragen, ob wir uns dazu auch wiederum selbst verhalten können. Und ich denke, das können wir. So wie wir uns zu unseren Wünschen verhalten können, so wie wir uns auch zum Wollen verhalten können, können wir natürlich uns in bestimmten Situationen sagen, das führt nicht weiter. Das lasse ich jetzt mal. Und ich denke dann darüber nach Möglichkeiten. Na, meistens führt es dazu, dass ich dann erst recht darüber nachdenke. Aber wir haben diese Möglichkeit der ausdrücklichen Beziehung auf das, was wir denken, durchaus schon in unserer Beziehung zu uns selbst. Das war der Punkt, der mir wichtig ist, um deutlich zu machen, dass wir tatsächlich nur einen Begriff von Freiheit brauchen. Also es gibt ja eine endlose Debatte, dass nun gerade in den letzten Jahren, das wird Sie ja vielleicht auch beschäftigt haben, hier bei dem Seminar die alternative Handlungsfreiheit oder Willensfreiheit. Da wird also sehr viel Interessantes gesagt über diesen Punkt. Aber ich denke nicht, dass wir auf diese Weise tatsächlich zu zwei verschiedenen Freiheitsverständnissen kommen. Das sollte meine These deutlich machen.
Ja, da keine weiteren Fragen anstehen und da auch die Zeit schon fortgeschritten ist, möchte ich Ihnen, Herr Professor Gerhard, nochmal ganz herzlich danken für den wunderbaren Vortrag und für Ihre Bereitschaft, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Ich möchte auch Ihnen danken für Ihre Anwesenheit hier, für Ihr Mitdenken und insbesondere für die interessanten Fragen, die gestellt wurden. Sie, Herr Professor Gerhard, und die Teilnehmer der Graduiertentagung darf ich ganz herzlich einladen jetzt zum gemeinsamen Abendessen. Ich denke, wir brechen Ihnen gemeinsam auf für die Uni und gehen gemeinsam zum Restaurant. Insbesondere für diejenigen, die nicht aus Freiburg sind, ist das, denke ich, ganz gut, dass Sie auf den Weg finden und wirklich ankommen. Allen anderen darf ich noch einen schönen Abend wünschen und Sie ganz herzlich einladen, morgen nochmal als Gäste zu unserer Konferenz dazuzustoßen. Dann morgen früh dann wieder in Diefenhaus. Herzlichen Dank.